Das ist Aldente Entertainment.
Dann habe ich mir gedacht, da steht Veranstaltungen in der Überschrift. Das probiere ich jetzt. Ich wollte es einfach probieren. Habe mir gedacht, was könnte man machen? Ich habe das gestern im Fernsehen gesehen. Wie hieß das? Kino Open Air, ja?
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Alexander Wolfrum, Teil 1. Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lebenslauf unzensiert. Heute begeben wir uns in die Welt der ganz großen Veranstaltungen. Von den kleinen Partys bis zu den ganz großen Events. Etwas, was jeder von uns mag und etwas, was sich, so habe ich zumindest das wahrgenommen, sich wieder richtig toll entwickelt. Die Menschen wollen wieder zusammenkommen, wollen was erleben. Und bei mir ist einer, der wirklich für diesen Bereich Event steht wie kein zweiter, wie ich finde. Bei mir ist Alexander Wolfrum.
Hallo, grüß dich Peter. Thanks for having me.
Schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen, kleines Weilchen.
Ja, das ist richtig.
Und haben auch schon viel miteinander erlebt und gesehen. Und ich bin aber trotzdem gespannt, was du heute alles zu erzählen hast, weil heute geht es ja wirklich um dich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht so viel über dich, wie das oftmals so ist mit Menschen, die man zwar mag und schätzt, aber nie in die Situation kommt, dass man tatsächlich mal weiterfragt, wo kommst du eigentlich her, wie bist du aufgewachsen und so weiter. Und ich hoffe, dass wir davon ganz viel heute erfahren.
Dann frag mich, ich freue mich.
Dann gehen wir auch gleich in Medias Res. Nur um dich auch nochmal klarzustellen, ich wüsste jetzt keine echte Berufsbeschreibung für dich, wenn ich ganz ehrlich bin. Eventproduzent vielleicht sowas? Oder wie würdest du dich selbst benennen?
Meistens sind wir Veranstalter, aber nachdem ich 2-3 Firmen inzwischen habe, irgendwie Unternehmer. Ich unternehme gern was, ja.
Okay. Alex, du bist geboren in München.
Das ist richtig.
Aufgewachsen in München.
In der Nähe von München auf einem kleinen Dorf namens Poing. Dort gibt es einen Wildpark. Dort hatte meine Mutter eine Landpraxis und da bin ich aufgewachsen, genau.
Gab es den Wildpark damals schon?
Den gab es damals, genau. Und es gibt sogar ein Wildschwein, was mir in den Finger gebissen hat. Ja.
Für diejenigen, die jetzt außerhalb von München oder Bayern gar leben, das ist eine Art Freigehege in einem Ressort, wo eben Kinder Tiere hautnah erleben können. Ganz viele Rehleins, die da rumspringen, die man dann auch füttern kann. Und ist wirklich sehr lohnenswert an dieser Stelle. Schluss mit der Werbung. Dort bist du aufgewachsen und deine Mama hatte was genau?
Eine Landpraxis. Also meine Mutter ist Allgemeinmedizinerin. Inzwischen hat sie 4 Facharzttitel und ist schon sehr alt. Mhm. Aber es ist natürlich sehr praktisch, wenn man an einem Feld aufwächst und sich hin und wieder eine Platzwunde holt, wenn man nach Hause gehen kann und professionell genäht wird. Das ist ganz praktisch doch.
Erzähl mir was über deinen Vater.
Mein Vater, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich glaube ich 2 oder 3. Mein Vater ist auch Mediziner oder war Mediziner, ist vor 35 Jahren gestorben. War auch eine prägende Person in meinem Leben. Holte mich alle 4 Wochen ab und wir hatten ein traumhaftes Eventwochenende. Mit Bowling, mit Motorradfahren, mit allen Dingen, die man kleinen Jungs unter Drachen steigen lassen oder so. Allen Dingen, die man Jungs so angedeihen lassen kann.
Du hast eine schwarze Hautfarbe. Das heißt, entweder deine Mutter oder dein Vater ist wahrscheinlich auch schwarz, oder?
Naja, ganz schwarz. Meine Mutter kommt aus dem Iran, ist zum Studium hierher gekommen. Okay. Weil sie musste nicht fliehen und lernte hier meinen Vater kennen. Aber das mit dem Persisch werde ich manchmal gefragt. Ich kann 5 Schimpfwörter. Ich war in meinem Leben 4 Tage dort. Fand es irgendwie total schräg, weil da lag Schnee. Was ich hätte mich erkundigen können bei meiner Mutter, ist
liegt Teheran. Liegt ja wahnsinnig hoch, ne?
Also Teheran liegt auf der Höhe von Meran und auch an so einem Breitengrad, dass man da kalt Skifahren kann. Das, also mein inneres Bild, ich hatte T-Shirts und kurze Hosen dabei, aber ganz im Gegenteil, nee, da lag Schnee und es war Februar und ich war total doof. Ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr deutsch bin. Also ich habe jeden Kellner am liebsten angeranzt. Er möge die Füße heben beim Laufen und er möge mir mein Getränk bitte vorm Essen und nicht nach dem Essen bringen. Und also es kamen so ganz viele deutsche Seiten in mir zum Vorschein und da merkte ich, dass das nicht so weit her ist mit dem Persischsein.
Hast du noch Verwandte im Iran?
Ich habe da in der Tat einen Cousin. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber ansonsten kenne ich die nicht oder ich habe keine. Ich glaube, ich habe natürlich weit entfernte Verwandte, aber nur einen, den ich kenne.
Die Frage muss ich natürlich stellen in dem Kontext, weil natürlich gerade so viel passiert, was den Iran angeht. Wie alle Konflikte dieser Welt, völlig unüberschaubar, schwer zu beurteilen, mein Dafürhalten. Ja. Und noch dazu ist man immer geneigt zu sagen, wahrscheinlich erfahren wir auch nicht alles, was passiert und wie es passiert. Nichtsdestotrotz, macht es was mit dir? Ist es etwas, was dich in dem speziellen Fall, weil es auch noch der Iran ist, berührt?
Ehrlich gesagt, genauso viel wie jeder andere Konflikt. Also jede Art von Gewalt und jede Art von toter Mensch wegen Bombe berührt mich. Also es ist wirklich, ob das jetzt Jude, Israeli, Palästinenser, wer auch immer ist, ist für mich immer eine Niederlage der Menschlichkeit. Es ist, und ich verzweifle daran, dass dieses Konzept immer noch da ist, zu sagen, ich möchte hier eine Fahne reinstecken, dann gehört es mir. Das ist so meiner Meinung nach völlig überkommen, dass ich es einfach sehr bedauere, was da gerade passiert. Aber im Iran nicht besonders. Gut, ich denke an meinen Cousin und denke mir, ich hoffe, es geht ihm gut. Ich habe jetzt, auch als ich dort war, ich bin jetzt nicht niedergekniet und habe den Runway geküsst. Ich habe eine gewisse innere Verbundenheit zu einem persischen Restaurant, weil ich das Essen so ein- bis zweimal pro Jahr ganz gut finde. Aber ansonsten bin ich gar nicht so persisch.
Und deine Mama, ist die auch in Deutschland aufgewachsen oder kam die aus dem Iran nach Deutschland?
Die kam aus dem Iran, da war die ungefähr 20 und hat angefangen hier zu studieren. Und wie es halt so manchmal passiert, hat sie halt einen schicken Arzt kennengelernt. Das war halt mein Vater. Ja, und sie ist aber auch sehr hier verwurzelt. Also sie spricht nicht gerne drüber über den Iran. Sie sieht sich als bayerische Landärztin und findet es gut hier. Und ihre Schwester und ihr Onkel, beziehungsweise ihr Bruder, die waren so hin und her zwischen den Ländern, aber das fand sie nicht gut. Sie sagt, sie ist hier und sie mag es gerne und sie ist dann Radi und spricht auch akzentfrei Deutsch und die ist einfach Deutsche, Punkt.
Aber trotzdem, ich finde das, weil du das so nonchalant sagst, sie kommt hierher, es ist immer noch ein fremdes Land.
Ja, ja.
Und es ist erstmal auch schon nicht die einfachste Sprache, wage ich zu behaupten. Ja. Und sich dann so zu integrieren, zu akklimatisieren und das so anzunehmen, finde ich erstaunlich. Finde ich auch eine Leistung, ehrlich gesagt.
Finde ich auch. Zurückblickend ist es eine große Leistung, insbesondere dann in so einen kleinen Vorort von München zu gehen, wo du dann als bunter Hund quasi, also mir ging es so, weil der Ort war nicht so groß und irgendwelche alten Frauen zwickten mich immer in meine Backe und sagten, das ist der Sohn von unserer persischen Ärztin. Also es war schon ein bisschen was Besonderes, aber sie war anerkannt für ihre medizinischen Leistungen als Allgemeinmedizinerin. Und da gab es ein Kindermädchen, die war urbayerisch und ich sprach damals auch wahrscheinlich stärker bayerisch, als man denkt heute und persisch. Meine Mutter hat in einem emotionalen Anfall mal versucht, mir die Sprache beizubringen, aber das blieb bei einem Nachmittag und ich kann bis heute nur bis 10 zählen auf Persisch und 5 Kosewörter und 3 Schimpfwörter, die merkwürdige Bedeutungen haben.
Reicht ja oft aus, um zurechtzukommen am Ende des Tages. Trotz allem, ich habe dich gerade als schwarzen Mann verklärt, das war gar nicht meine Absicht, aber du bist schon sehr dunkelhäutig, du bist ein dunkler Typ, sehr südländisch, um es mal so auszudrücken, und wächst dann auf in einem Vorort von München.
Ja.
Ich wage mal zu behaupten, ohne dass ich jetzt die Bevölkerungsstruktur von Poing kenne, das ist vermutlich eine sehr katholisch geprägte Gegend, wahrscheinlich sehr konservativ auch oder so. Wie war das für dich? Gab es dann, abgesehen von den bisschen übergriffigen Omas, auch so andere Erlebnisse, wo du gesagt hast, ja, da bin ich schon ein bisschen auch mal angesprochen worden zumindest?
Ja, es gab natürlich späte 60er, Anfang der 70er irgendwelche Kinder in der Schule, die mich gehänselt haben. Aber ich ging nach Hause und meine Mutter stärkte mir den Rücken, indem sie heute wahrscheinlich politisch auch unkorrekt, dann die Perser zur Hochkultur hochgestilisiert haben. Und wir sind mindestens genauso gut wie die und wenn nicht viel schlauer und so. Und ja, das habe ich manchmal ein bisschen erlebt, aber es hat mich nicht besonders gekratzt.
Gibt es Dinge, an die du dich erinnern kannst aus dieser Grundschulzeit, also aus der Zeit, wo du wirklich ein kleiner Bub warst? Gab es da Events, an die du auch heute noch zurückdenkst?
Da gibt es viele Erlebnisse auf dem Land, wenn du direkt an der Straße zum Feld wohnst und dann deinen Drachenmodell Mäusebussard fliegen lässt oder halt mit den Jungs aus der Nachbarschaft mit deinem Bonanza-Radl, blöde Idee, Bonanza-Radl, wenn man lange Strecken fahren muss, dann durch die Gegend heizt. Das war wunderbar. Aufwachsen auf dem Land ist traumhaft.
Stranger Things in Poing.
Ja, du. Wir haben Heuhüpfer, wie heißen sie?
Grashüpfer?
Grashüpfer gesammelt, alle in Zelt gesperrt und haben uns reingesetzt, fanden es lustig. Zusammen mit 500 Grashüpfern im Zelt zu sein, lauter solchen Sachen halt. Ich habe auch oft im Zelt geschlafen, vor allem bei Gewittern. Ich fand das irgendwie interessant und schick. Also bis heute habe ich kaum Angst. Also deswegen, das wurde damals geprägt, zu sagen, das kriege ich schon irgendwie hin. Das machen wir schon.
Und dann nach der Grundschule bist du aufs Gymnasium Markt Schwaben gekommen.
Aber nur ein Jahr. Also das war der nächste Ort und ich bin dann immer zur S-Bahn gerannt, stets zu spät und bin dann nach Markt Schwaben und dann ist meine Mutter irgendwann weggezogen aus Poing. Die zweite Ehe hat nicht hingehauen und wir wohnten in München, irgendwie in Nymphenburg und ich ging dann da auf die Schule.
In Nymphenburg bist du zur Schule gegangen. Genau. Und deine Mutter hat dort dann praktiziert auch praktisch, oder?
Die hatte eine Praxis, in Trudering, Berg am Leim Trudering, die dann schnell wuchs und meine Mutter.
Oh, das ist aber die ganz andere Seite dann wieder.
Ja, weiß auch nicht, so von der Orientierung her. Aber sie bildete sich dann fort und sagte, jetzt mache ich auch noch Naturheilverfahren. Das war so die Zeit, wo im Fernsehen immer so Fernsehdoktorinnen kamen und über Ringelblumensalben sprachen und sie bildete sich fort und auf einmal rannten die Patienten in die Bude ein, weil jemand, der beide Seiten kann, also die Ringelblumensalbe und die Annika-Salbe, aber auch dann auch ein gebrochenes Bein tatsächlich behandeln kann, das war was Neues und sie wurde dann später auch noch Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, was mich manchmal genervt hat in der Pubertät.
Jetzt, ich wollte es geschafft, ihr habt praktisch nebenher dann nochmal Psychologie studiert? Oder?
Genau, das gibt da so Fortbildungen. Irgendwann hatte sie 4 Facharzttitel und ich wollte immer mit mir reden. Und ich so, nee, ich habe Pubertät, lass mich in Ruhe.
Also ist sie immer ein sehr, sehr unsteter Geist gewesen, die sich einfach immer neugierig weiterentwickeln wollte?
Die hat, teilweise hat sie das aus so logischen Erkenntnissen gemacht. Also sie erzählte irgendwann, weißt du, die Leute haben Bauchweh und sobald ich dann irgendwie 3 Minuten länger mit denen rede, fangen die an zu heulen und erzählen mir die Probleme. Und sie fand es blöd, dass sie das nicht abrechnen konnte. Ja? Und dann hat sie gesagt, okay, dann lerne ich das halt noch und dann kann ich es wenigstens abrechnen. Okay. Und so lernte sie halt.
Sie sind jetzt gerade im Psychiatrie-Modus, ich sag's Ihnen nur.
Genau. So. Ja, das hatte wirklich sehr schöne Effekte, aber mit vielen Ansätzen von ihr konnte ich halt in der Pubertät nichts anfangen.
Wie war denn deine Jugend, deine Schulzeit, als du dann in Nymphenburg angekommen bist? Warst du ein guter Schüler?
Nee, das ganz ehrlich, nee, war ich nicht. Bin auch einmal durchgefallen, bin dann auch zu meinem Vater gezogen. Mein Vater war weiterhin präsent und es hat sich so ergeben, dass bei einem kleinen Auslandsreise nach Mallorca, wo wir dann immer hinflogen, ein Fluglotsenstreik war und mir war die Situation völlig klar als 13-Jähriger und ich sagte, Mensch, guck mal, da hinten, da ist ein Junge in meinem Alter, der hat auch eine Mutter dabei. Da setzt du dich jetzt hin und wir beide haben irgendwas zu tun. Und dann habe ich das so durchgesetzt. Mein Vater setzte sich hin zu der Frau. Ich verdrückte mich zusammen mit dem Jungen von der Frau. Und die hat er dann später geheiratet. Und dann bin ich mit 14 einfach zu denen gezogen und fand es auch lustig.
Du hast deinen Vater verkuppelt.
Ich habe meinen Vater verkuppelt, genau.
Okay. So. Ich wusste gerade so an, wie hieß es, 101 Dalmatiner, wo die beiden Hunde praktisch ihre Besitzer irgendwie zusammenbringen. Wie lustig ist das denn?
Ja, aber es war sehr praktisch, weil der konnte alles, was ich nicht konnte. Der konnte Physik und Mathematik und wir wohnten zusammen und wenn ich irgendwas nicht kapiert habe,
hätte ich es dir erklären können.
Genau, bin ich nachts rüber und der hat nicht gepennt und der hat dann einen Kugelschreibermine genommen und hat gesagt, das ist das Atom und da fliegen dann die Dinger so rum und wenn es Licht gibt, dann stürzt es halt ein bisschen weiter runter und mir war das dann sofort klar und ich war auf einmal super in Physik und meine Mitschüler sagte, Mensch, du kannst es viel besser erklären als der Lehrer. Kannst du nicht morgen 5 Minuten früher in die Schule kommen und uns auch so einfach erklären?
Und du hast den Kugelschreiber rausgeholt?
Genau, haben gesagt, Atom, so genau. So hat es ganz gut funktioniert.
Hattest du einen Lehrer oder eine Lehrerin, die dich besonders geprägt hat?
Ja, ehrlich gesagt gab es da ein, zwei, vor allem Physiklehrer, der war fantastisch. Der hieß Herr de Moch und der machte immer spannende Experimente, die mir klar waren. Also ganz kurz erzählt, hat er einmal einen ganz dünnen Spiegel genommen, hat ihn in eine Glühbirne hineingehängt, hat dann die Luft rausgepumpt und hat einen schwachen Laserstrahl drauf gelenkt, der gespiegelt war. Und hinten im Klassenzimmer einen Punkt ergab. Und dann hat er seinen Blitz davor gehalten und hat gesagt, jetzt beweise ich euch, dass Licht ein Gewicht hat. Und drückte auf den Blitz und auf einmal wackelte dieser kleine Spiegel. Das sah man an dem Laserstrahl, dass das Ding auf einmal wackelte. Und da war mir total klar, aha, Licht hat ein Gewicht. Und wenn es da drauf prallt auf den Spiegel, dann wackelt es auf einmal. Und daraus ergibt sich natürlich ganz viel. Erstens, Einstein hatte recht. Der Dualismus Welle-Korpuskel, also es sind lauter kleine Tennisbälle, Licht sind Tennisbälle manchmal und das fand ich dann total spannend und fand es auch auf einmal interessant und habe dann angefangen, gerne mal in Physik meinen Brüdern mehr zu nerven, weil ich wollte das alles wissen. Das hat mir bis heute hilft mir das oft.
Und welche Fächer hattest du in den Leistungskursen?
Englisch, Physik, Geschichte und Mathematik, aber Physik und Englisch waren meine Hauptfächer. Meine Mutter und mein Vater haben mich dann mit 15, 16 auch manchmal nach Amerika geschickt für 6 Wochen zu entfernten Verwandten, wo ich einfach alleine mit denen leben musste. Und dann lernst du ganz schnell das Wort Frühstück, weil ohne das Wort Frühstück auf Englisch wirst du nichts kriegen. Auf einmal konnte ich halt viel besser Englisch und konnte da manch ein Desinteresse in Mathe oder in Geschichte ausbügeln, indem ich Englisch wirklich mit einer Hand auf den Rücken runtergeschrieben habe.
Warst du da in Amerika?
Da war ich in Los Angeles, genau. Ja.
Okay, Los Angeles ist ja so eine typische Flächenstadt. Wie hast du dich dort fortbewegt?
Wenig, bis gar nicht, weil erst war ich 16 und später war ich 19. Also mit 19 haben sie mir dann zwar ihr Auto gegeben, meine Gastfamilie, da habe ich mich dann fortbewegt, aber Navigation gab es noch nicht. Also die Handys waren auch noch nicht erfunden und ich gurkte dann mit einem alten Mercedes los und habe dann ein, zwei Leute getroffen, die ich in Münchner Tanzgaststätten kennengelernt habe, irgendwie P1 und so weiter. Und das war aber alles ziemlich lustig, weil ich war alleine und rief die an und die haben gemeint, ja, komm doch vorbei und 10 Minuten später, ja, wir gehen auf eine Party, ja, dann war das irgendwie die Videopremiere von Stevie Wonder und irgendwelche Mode-Events und ich schlitterte da so durch mit großen Augen und
Hast du es gerne mitgenommen?
Ja, klar, war doch lustig.
Was für ein Typ warst du so als Teenager? Wie würdest du dich beschreiben im Nachhinein?
Also es gab so verschiedene Gruppen an der Schule, ja. Es gab die Coolen, ja, und dann gab es aber die Popper.
Ökos.
Ja, und die Emos, und dann gab es die Punks und die Ska-Typen. Und ich war eher so ein bisschen in der Punker-Richtung unterwegs.
Ah ja.
Fand es aber total spannend, mit den Poppern auf ihre Partys zu gehen, weil die Musik Punk war schon okay eine Zeit lang, aber ich fand genauso irgendwie Giorgio Moroder und Earth, Wind & Fire gut. Und so haben dann irgendwie die dauerkiffenden Ökos und Punker gesagt, ich würde sie irgendwie ein bisschen ausnutzen, weil ich war ja nur da, wenn es mal lustig wäre, aber es ist mir halt nicht, also ich wollte nicht bei schönstem Wetter im Keller sitzen und Tabak und Cannabis konsumieren, weil ich auch merkte, dass es rasend blöd macht, sondern ich fand es viel spannender, dass die netten Mädels an der Isar lagen und da bin ich dann da lieber hingefahren. Und wenn die Punker irgendwie eine lustige Party hat, dann bin ich wieder zu denen gegangen.
Hast du denn deinen Style dann entsprechend auch immer angepasst? Also immer von schwarz zu, gelber Lacoste-Krawatte? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, es gab, glaube ich, so Klamotten, die waren so haarscharf dazwischen. Schmalohren zu, das war halt so ein bisschen stylisch. Das konnte man als Wafer, der Wafer war ja so ein bisschen ein Zwischending, irgendwie schon anhaben. Und so schleuderte ich von, wir gehen mal ins Größenwahn, wir kommen aber auch ins P1 rein, so quer durch die Nacht und quer durch die Gruppen und Zielgruppen und fand das eigentlich ziemlich spannend immer.
Also du hast dich nicht festgelegt und warst schon gar nicht in irgendeiner Clique, sondern hast einfach gesagt, ich möchte das alles ein bisschen erleben und mitnehmen. Und
klar, also wir haben auch gesagt, dass die Mädels bei den Poppern einfach besser riechen. Also sorry, wenn ich hier so offen bin, aber ja. So war das. Aber ich fand das alles spannend. Also zum einen auf einem Punk-Konzert in der Alabama-Halle zu stehen und irgendwie neben und mir das alles anzuschauen und neben dem Mischpult zu stehen und dann stand da so ein Typ, der sah aus wie David Bowie und hoppla, das war David Bowie. Und all solche Sachen passiert.
Hey, du hast zwei verschiedene Augen. Hat dir das schon mal jemand gesagt?
So. Hatte der?
Ja, er hatte ein blaues und ein braunes Auge.
Ja. Und die Zeiten waren halt spannend, weil es gab auch verschiedene politische Haltungen. Das, was ich heutzutage oft vermisse, es gab diese Punks und Popper und diese ganzen Strömungen hatten eigene politische Haltungen. Und auch die Typen, die Ska gehört haben, waren ganz klar Antirassismus. Und darüber haben wir auch geredet. Also ich habe jetzt nur noch wenig, höre ich von meinem Sohn oder von wenn ich mit jungen Menschen spreche, die haben so, die Eisbären sind süß und deswegen sind wir halt so ein bisschen ökologischer, aber so wirklich eine Auseinandersetzung mit verschiedenen politischen Strömungen sehe ich halt heutzutage nicht mehr so. Und das hat mich ziemlich geprägt. Bin dann auch aus Überzeugung mal zu so einem Friedensmarsch hingegangen.
Warum glaubst du, ist es so, dass die jungen Menschen von heute möglicherweise ein bisschen unpolitischer sind als, ich sage jetzt mal, wir damals, Boomer-Generation 80er Jahre?
Boah, ich glaube, dass es heutzutage, werden wir sehr viel eingelullt durch unsere sogenannten sozialen Medien. Also ich nenne sie gerne asoziale Medien, weil sie bringen uns raus aus der realen Welt und halten uns gefangen in einer Blase, die nur durch Aufregung und Zustimmung funktioniert, weil der Algorithmus uns halt dahin bringt. Ja, man sitzt den ganzen Abend da, daddelt auf irgendwie so einem Ding rum. Da höre ich immer meine Meinung und das sage ich dann, Herzchen, toll, finde ich gut. Aber ich bin nicht mehr ganz einfach mit Menschen zusammen und muss mich mit denen auseinandersetzen, weil meine Auseinandersetzung mit der Außenwelt halt so viel über dieses kleine tragbare Gerät stattfindet. Das gab es halt damals nicht.
Deine Jugend in Kurzform zusammengefasst, gab es dort, was waren so die Ereignisse, die dich geprägt haben in dieser Zeit?
Ich glaube, ein starkes Erlebnis oder zwei starke Erlebnisse war erst mein 17., dann mein 18. Geburtstag. Mein 17. Geburtstag, da gab es so eine, nicht Tradition, aber wer eine Party gemacht hat, hat an der Tür 5 Mark kassiert und hat möglichst viel Bier dafür hingestellt. Das war so die erste Leben. Form, genau. Mhm. Und ich machte das in einem kleinen Bandübungsraum am Leon-Roth-Platz, gleich um die Ecke von dem, wo wir hier sind. Es war eine alte Bundeswehrliegenschaft und da gab es einen großen Proberaum. Und ich machte sowas und dachte, kommen so 30, 40 Leute, aber es waren 200. Und 200 mal 5 waren dann irgendwie 1000 Mark. Und es blieben mir auf einmal, glaube ich, 600 Mark übrig.
Hattest du genug zu trinken denn da?
Ich glaube nicht. Aber das wusste das Mädel, das wusste meine Freundin da an der Tür nicht. Und alle fanden es großartig, weil die Musik war laut und die Lampen waren wenig und das Ganze war exzessiv und lustig und toll und keiner. Und ich saß am Ende des Abends mit den 600 Mark da, dachte mir, Moment mal, für so viel Geld muss ich normalerweise Bierkrüge zusammenschleppen in der Wawi als Ferienjob. Da arbeite ich 2 Wochen und nochmal, das habe ich jetzt aus Versehen heute Abend irgendwie hier übrig. Dann habe ich, mein erster Impuls war, wem muss ich wie viel Geld zurückgeben? Und ich kannte die ja vielleicht manchmal auch gar nicht alle so gut, dass ich sagen könnte, du kriegst jetzt 2,50, du kriegst 2,50. Und so fragte ich rum und sagte, was mache ich denn jetzt? Und die so, yeah, das war großartig, mach's nochmal. Und so habe ich mir dann, okay, habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr gewartet und habe meinen 18. Geburtstag geplant. Und dann habe ich so eine Freundin nach was zu essen und mehr Bier und mehr Getränke und so auf einmal.
Und mehr Eintritt auch?
Ich glaube, es blieb bei 5 Mark oder 10 Mark, aber es war ein größerer Raum. Auf einmal blieben mir an dem Abend 3.700 Mark übrig. Krass. Und ich dachte mir, das ist komplett Irrsinn, weil 3.700, da müsste ich ja 5-mal 2 Wochen in der Waldwirtschaft irgendwie jobben gehen. Das ist ja total irre. Davon kann man sich ja ein gebrauchtes Auto oder einen Roller kaufen. Und dachte mir, irgendwas ist hier sehr merkwürdig. Und dann fing ich an, irgendwie Partys zu machen für jeden Anlass, der mir gerade reinkam.
Dein 18,5. Geburtstag.
Ich glaube, ich feierte einmal.
Namenstag.
Es gab eine Halle in München, die hieß, ich sag's nur einmal, weil es ein Originalname ist, die hieß Negerhalle. Es war eine Abkürzung für neue exklusive Restaurants und Gastronomie-Halle. Ich entschuldige mich für sämtliche Gefühle, die durch den Namen verletzt sind, aber die hieß halt so. Und irgendwann feierte ich den Umstand, dass mir meine feste Zahnspange herausgenommen worden ist und es kamen 600 Leute und hatten einen großartigen Abend. Und ich hatte schon wieder total schrecklich viel Geld und habe dann angefangen als DJ nebenbei zu jobben, habe dann Marketing gelernt auf so einer Marketingschule im
Ostbahnhof. Ganz kurz zurück, da gehen wir gleich nochmal hin. Ja. Was war denn deine allererste Party? Kannst du dich daran erinnern?
Das war mein 17. Geburtstag.
Nein, die erste Party, wo du hingegangen bist.
Das war, glaube ich, das weiße Fest von der Michelle aus meiner Klasse. Hm? Und das war ein weißes Fest und alle weiß angezogen und ich dachte mir, es sei ein besonderer Gag, wenn ich eine Rose nehme, sie mit Schwefel, das hat mein Bruder mir dann damals erklärt, halte Schwefel drunter, erhitze den Schwefel und dann wird die Rose weiß, dann bringst du sie mit und im Laufe des Abends wird sie wieder rot. Habe ich mir gedacht, toller Gag, ja, mache ich super.
Stinkt das nicht wahnsinnig?
Das hat gestunken, ja, aber so, sagte mir halt, wie mache ich jetzt Schwefel heiß, ja, hab dann eine Flamme genommen, hab einen Löffel genommen, hab den Schwefel heiß gemacht und die Rose wurde weiß. Ganz toller Gag, ja.
Und war das für Michelle?
Es war für Michelle, die das gar nicht so richtig gecheckt hat.
Was verliebt in die?
Ich fand die schon ganz schick. Die hatte so ein französisches Ding, so schwarze Locken und ich fand die ganz süß.
Okay.
Doch. Naja, 3 Wochen später klingelte die Mutter. Man hätte einen Heroinlöffel gefunden. Ich so, ach du Scheiße. Woher ich das Zeug hätte. Und sie sei da bei der Polizei gewesen, bei einem Schnelltest wurde bewiesen, das sei Heroin. Ich so, wirklich nicht. Und das waren 2 sehr merkwürdige Wochen und mein Vater wurde informiert und ich zog ein kurzärmeliges T-Shirt an und habe mir gedacht, nee, ich habe an den Armen nichts, ich nehme doch kein Heroin, sondern es war halt Schwefel. Und dann schaute mein Vater mich einmal tief an, sagte, ist das die Wahrheit? Ich sagte, ja. Rief bei der Polizei an, die sagten, naja, jetzt haben wir nochmal genau nachgeguckt, es war Schwefel. Also ihr Sohn ist unschuldig, aber das war dann eine erschreckende Party.
Hat sich die Mutter danach entschuldigt?
Nee, hat sie nicht. Ich habe das zwar dann lauthals überall erzählt, aber
war ihr wahrscheinlich zu peinlich dann.
Ich glaube auch, ja. Das war eine schnelle Vorverurteilung.
Interessant.
Ja.
Okay, also nach deinen ersten Event-Erfolgen, wo du gemerkt hast, hoppla, das funktioniert, das ist aber schön, hast du dich dann entschieden, an der Bayerischen Akademie für Werbung, die gibt es gar nicht mehr, glaube ich.
Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr.
Warum dort und warum nicht was anderes? Warum nicht Physik?
Weil es abends war und irgendwas, meine Eltern verlangten irgendwie von mir, ich soll irgendwas machen. Und ich dachte mir, wenn die süße Bini da hingeht und die anderen, die ich da abends kennengelernt habe, dann mache ich das auch schnell. Ja, es geht. Abends kam mir sehr entgegen, weil ich als DJ öfter auflegte. Also ich hatte dann, am Schluss hatte ich 3-4 Mal die Woche einen DJ-Gig in merkwürdigen Läden. Also habe dann auch so in der Backwaren-Disco aufgelegt, weil die einfach sehr gut gezahlt haben.
Mirage?
Nee, das hieß Far Out.
Far Out kenne ich auch noch. Das war da bei der Maximilianstraße.
Genau. Ne?
Genau. So hat immer alles voller Schwarzlicht.
Viel voll Schwarzlicht, aber der DJ war hinter so einer Glasscheibe und hat ein Telefon und konnte sich Sandwiches bestellen und Getränke und es war nicht so laut und ich fand das total super.
Das ist ja lustig. Ja. Da hast du aufgelegt.
Da habe ich aufgelegt und habe den Machern manchmal zugehört und habe versucht, ihre Backwaren-Weisheiten so ein bisschen anzunehmen oder drüber nachzudenken.
Wie zum Beispiel?
Geld ist konservierte Lebenszeit.
Geld ist konservierte Lebenszeit.
Also damals habe ich das so verstanden, du arbeitest halt eine Zeit lang und mit dem Geld kannst du dann richtig lustige Lebenszeit, also kannst sie nicht nachholen, aber du kannst so durch dieses Pain-and-Pleasure-Prinzip halt versuchen, ein bisschen Geld zu machen und dadurch Spaß zu haben, irgendwie nach Thailand zu fliegen oder Dinge, die sich normalerweise ein 19-Jähriger nicht leisten kann, dann zu machen.
Und die hast du dir geleistet?
Ja, ich habe dann so nebenbei auch für einen, also ich wurde als Model angesprochen und habe dann einmal gemodelt und habe den Scheck genommen. Das war die Avantgarde-Modemesse. Mhm. Und bin dann nach Thailand geflogen. Und
für was hast du, für Unterwäsche oder für was hast du modeln müssen?
Nee, das war eine junge Designer-Modenschau.
Ja, ich kannte die. Ich war da auch mal eingeladen und sollte Unterwäsche vorführen. Habe dann ein bizarres Erlebnis beim Casting gehabt.
Ja,
erzähle ich dir an anderer Stelle.
Das Casting habe ich überlebt. Die glaubten, ich könnte mir die Schrittfolgen merken. Was sich dann bei dem Choreografen irgendwie herausgestellt hat, dass ich das nicht konnte. Also ließen die mich da trotzdem über die Bühne laufen und dann auch
mit den
irgendwann
Catwalk.
Ja,
im das Deutsch. War in dem Lehnbach, glaube ich.
Na. Ja, da waren die ersten zwei, da war ich nicht dabei, sondern ich war dann im Deutschen Museum dabei, wo dann Gloria von Turn und Taxis die Schirmherrin war und alles war sehr verrückt. Und ich war dann Model und habe dann wurde ich auch mal angequatscht in der Disco, ob ich Statist werden möchte. Und ich so, was ist das? Ja, du bist beim Film, das machst du schon, komm da morgen hin. Dann wurde ich Statist beim Film. Meine erste Rolle war ein Kellner in der Romagna Antica in der Serie Key Royale.
Nein.
Doch.
Du hast bei Key Royale mitgespielt.
Ich habe bei Key Royale mitgespielt, kann ich deswegen sagen, weil ich auch eine Sprechrolle hatte. Also es gab diese Aussegnungshalle.
Mit Mario Adorf?
Oder? Mit Mario Adorf, genau. Es gab diese Aussegnungshalle am Ostfriedhof und dort wurde also ein Restaurant nachgestellt. Mhm. Am ersten Tag habe ich da hin und dann haben die gesagt, Herr Dietl, dreht nicht bei 18 Grad, ist zu kalt, geht alle wieder nach Hause. Handys gab es keine, also ging ich wieder nach Hause und habe mir gedacht, toller Job, 120 Mark fürs Nichtstun, gehen wir gleich wieder nach Hause. Und dann kam ich am nächsten Tag, wurde also eingekleidet von den Maskenbildnern mit einer Toga und stand dann da drin, hab gemerkt, dass Statisten und Schauspielerei eigentlich 99% Warten ist. Und so stand ich dann abends da und es gab Wachteln im eigenen Nest und Mario Adorf trat auf, also spielte seine Rolle und danach hat er mir 1.000 Mark gegeben im Film. Die musste ich blöderweise zurückgeben und ich sagte, vielen Dank, Herr Generaldirektor Hafenlohr.
Ich schaue dich zu mit meinem Geld.
Genau, da gibt es auch ein tolles Foto, was ich hin und wieder poste, weil ich bis heute irgendwie manchmal nachts WhatsApps krieg von Menschen, die sagen, kann das sein, dass du in Key Royale gerade mitspielst? Und ich so, ja, ja.
Ach, wie cool ist das denn? Aber hat dich das gereizt? Wärst du gerne dabei geblieben oder wie war es denn?
Ehrlich gesagt nicht. Also das Umfeld war ziemlich schräg. Der Regieassistent fand mich irgendwie toll auf so einer Mann-Mann-Basis, weil mit dem ich nichts anfangen konnte. Ich habe Drogen nicht verstanden. Also die hatten alle immer glasige Augen und ich war dann zu harmlos. Also an meiner Schule wurde nur hin und wieder so eine Zigarette geraucht. Alles andere habe ich nicht so richtig verstanden. Und die waren, glaube ich, wirklich alle auf Koks und Heroin und ich fand das ziemlich eklig. Also
auf dem Filmset von Kirial?
Auf dem Filmset selber nicht, aber so in dem Umfeld, die waren alle so fertig und 99% warten und ich fand das irgendwie blöd. Du konntest nichts Richtiges machen, du musstest immer machen, was der Regisseur wollte und fand das blöd und hab mir dann gedacht, nee, ich will vielleicht schon vor die Kamera und hab dann irgendwie mitbekommen, dass es einen neuen Fernsehsender gibt, Tele 5. Es war damals ein Musiksender und da bin ich dann immer hin und wollte da Moderator werden, hab dann aber auch gemerkt, das ist irgendwie echt schräg.
Warst du im Hexenhaus bei der Schellingstraße?
Ich war in der Schellingstraße, da saß Daniel Kovacs, versuchte alles auswendig zu lernen, was Rockbands taten, letzte Woche taten und so. Die wollten mich dann auch so casten und ich so, was soll ich machen für 300 Euro bei euch im Praktikum? Und die Partys wurden immer größer nebenbei, ja. Also es war nur so eine Nachmittagsbeschäftigung. Und dann haben die mir so Geld angeboten, was ich irgendwie völlig unzumutbar fand. Und habe mir gedacht, dann mache ich doch lieber meine Partys nochmal. Mache ich noch eine größere Party. Und es ging dann sehr schnell mit diesen Partys, weil die vierte Party war dann irgendwie im damaligen Lehnbach-Palast. Das war die alte Bayerische Börse. Und es war ein riesiger Tanzschuppen, der im Monaco-Franzi jetzt noch zu bewundern ist.
Meine Eltern haben sich da kennengelernt.
Ah, okay. Im Lehmer-Palast. Da bin ich einfach reingegangen und habe gesagt, hey, ich finde den Laden total schräg mit euren Servierhäubchen und so. Ich will hier eine Party machen. Und die gesagt, gut, Dienstagabend haben wir nichts, kannst einen Dienstagabend machen. Dann habe ich mir wirklich wie beim Schachspielen überlegt, naja, ich nehme den Türsteher aus dem P1, nehme den Disc-Jockey aus dem Parkcafé, nehme die Türsteherin noch aus der XY-Halle und so habe ich das zusammen, habe ein paar Einladungen zusammen kopiert, hatte da auch ein Grafikerpraktikum gemacht mit so Rubbelbuchstaben und kopierte mir da so eine lustige Einladung, Palastrevolution zusammen und das Ding ist völlig durch die Decke gegangen. Also ich stand da so und es kamen immer mehr Leute, es kostete glaube ich 15 Mark Eintritt oder und auf einmal kam ein Fernsehteam, Leos Magazin, hat mir das ins Gesicht gehalten.
Leo Lukoschik war das, oder?
Ja, genau, Leo Lukoschik. Und auf einmal war ich im bayerischen Fernsehen. Irgendwie, was machen Sie hier? Eine Party? Lebensfreude? Und das Ding wurde immer größer, ja. Und beim ersten Mal kamen da ganz viele Leute hin. Beim zweiten Mal wurde ich dann beschimpft von Philipp Morris und der Zeitschrift Die Wiener. Sie wollen Sponsoring machen. Warum ich sie nicht angerufen hätte und ich dachte mir, ich bin 19, ich bin Schüler, ich kenne euch nicht. Was sind eure Telefonnummer? E-Mails gab es noch nicht und so stand ich da auf einmal im Lehmbach-Palast und die Partys wurden riesig. Also irgendwann habe ich dann Kontakt bekommen zu Plattenfirmen, die gesagt haben, hey du, wenn du das kannst, wir schicken dir eine Band. Ich so, eine Band? Wirklich? Und dann habe ich gesagt, gut, der Lehmbach-Palast hat eine Bandbühne, ja, schick doch mal. So haben die dann die Stereo MCs geschickt.
Nein!
Und als DJ einen völlig unbekannten Typen, der so irgendwelche 80er-Sachen aufgelegt haben, namens Sven Feeth. Also nicht so, hallo, Herr Sven, ich heiße nicht Sven und so. Das war wirklich, ich stolperte da wirklich mit großen Augen durch. Hab dann diese Marketing-Schule fertig gemacht, hab dann so die Überlegungen, die ich da gelernt habe, irgendwie versucht in meinem komischen Job, den ich nicht so für voll genommen habe. Ja, was ist denn das Veranstalter? Ja, also ich dachte, das ist nur so eine Phase. Hab versucht, das Geld irgendwie mitzunehmen.
Ja.
Hab mich nicht wirklich für Drogen interessiert. Saufen ging nicht, weil mir hatte so mit 16 hat mir eine Mädchen gesagt, naja, du bist Orientale, du kannst keinen Alkohol abbauen, weil dir Enzym fehlt, das kennt man. Und ich dachte, ich sei genetisch ungeeignet für Alkohol trinken, also ließ ich es einfach. Also ich habe es einfach
nicht angefangen. Du Orientale.
Genau. Ich dachte, naja, genetisch hat sie wahrscheinlich recht, dann sauf ich einfach nicht. Kann
Aber da hat sie dich ja sehr positiv geframed dann eigentlich damals.
Ja, also ich bedauere es bis heute nicht.
Sagt
also,
man das nicht den fernöstlichen Menschen nach, dass sie tatsächlich Schwierigkeiten haben, Alkohol abzubauen und deswegen schneller betrunken werden? Also aus Japan beispielsweise, das habe ich schon öfter gehört dann.
Ja, das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein, aber ja, du Orientale. Dachte mir bis heute, du, solange es nur Kopfweh und körperlich abhängig macht, dann lass ich es halt.
Wie hast du das geschafft? Also du bist jetzt doch seit ein, zwei Jahren schon in dieser Welt unterwegs, was Partys und Events angeht.
Genau.
Also genau genommen hast du wahrscheinlich hunderte von solchen Veranstaltungen erlebt, selber auch inszeniert und so weiter. Mhm. Und hast aber für dich eine klare Haltung entwickelt, einfach zu sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, amüsiert ihr euch mal? Wie hast du das geschafft? Also wahrscheinlich sind dir viele Dinge angeboten worden, mal davon abgesehen. Und wie kam es, dass du diese klare Haltung bekommen hast? Also wer hat dich da so geprägt, abgesehen von der Dame, die dich als Orientalen biogenetisch identifiziert hat?
Also das mit den Drogen war eher so in der Schulzeit. Es gab so, wir nannten die The Everstones. Ja? Also gab Typen, die haben vor der Schule und in der Pause einen Joint geraucht. Und den Fehler habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Also es gab einen Englischlehrer, der mochte mich sehr gerne und ich hatte einmal an so ein Ding gezogen und saß da drin und sollte was vorlesen. Es war der totale Albtraum. Die Klasse verstummte, der Lehrer schaute mich entsetzt an. Ich erkannte mich eigentlich als, der Typ war in Amerika und liest perfekt vor. Und ich stotterte rum und machte nur Mist. Und es war mir so unglaublich peinlich. Danach klappte er sein Buch zu und sagte, you must be kidding, Alex. Und es war mir so peinlich. Und ich dachte mir, also wenn die Jungs sich immer breit kiffen, ich werde es nicht mehr machen. Ich fand es einfach, ich habe damals auch so einen Spruch gehört von Woody Allen, in der Realität gibt es die besten Steaks. Und dann habe ich mir die Popper so angeschaut, die das alle nicht so richtig gemacht haben, haben gemeint, vielleicht mache ich eher mit denen öfter mal was, weil die haben die netteren Mädels und das ist alles ein bisschen cleaner und hatte dann keinen Bock auf, wie gesagt, August, traumhaftes Wetter, 30 Grad, alle sitzen im Keller und kiffen, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Also das fand ich einfach blöd. Und ich hatte auch gesehen, was mit den Typen passiert, die sind dann in der Schule durchgefallen und sind vom Radl gefallen, haben sich verletzt, haben nichts mehr auf die Kette gekriegt. Und da
aber es ging ja weiter und du bist ja auch rumgekommen, du hast viele Menschen kennengelernt.
Ja.
Deswegen, wie kam das, dass du diese strikte Haltung beibehalten hast?
Also ich habe einfach die Aufgaben für voll genommen und hatte dann angefangen Jura zu studieren, habe relativ schnell einen Paragraphen gelesen, der die persönliche Unzuverlässigkeit regelt im Gaststättenrecht. Da stand, wer der persönlichen Trunksucht ergeben ist, der kann nicht mehr Wirt sein. Und der, also du konntest dann, hattest dann keine Zuverlässigkeit mehr. Und dann dachte ich mir, verstehe. Machte für mich relativ viel Sinn, weil ich damals auch schon so in Kneipen gegangen bin, die schlecht beleumundet waren und irgendwelche Leute selber soffen hinter der Theke. Und ich dachte mir, das ist kein Erfolgsmodell. Das ist eine blöde Idee. Also selber sein bester Gast sein, die Kneipen machten dann auch irgendwann zu und so. Und da habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht, sondern du nimmst das Geld, versuchst es gut zu organisieren, versuchst während dem Event, irgendwann habe ich das als meinen Beruf erkannt, habe gesagt, es ist meine Aufgabe, ja. Die sollen sich alle maximal amüsieren, aber das sind inzwischen, wie viel? 3000 Menschen? Irgendeiner muss hier clean bleiben und die Sache im Griff behalten. Und ich dachte, das bin ich und das war dann auch so. Die Events wurden immer größer und ich spürte schon so eine gewisse Art von Verantwortung. Einerseits, andererseits wollte ich auch hellwach sein, um alles zu merken, alles zu sehen. Amüsieren die sich? Bescheißt mich gerade einer an der Karte, mit dem Eintritt? Wo ist überhaupt diese Kasse? Das waren alles für mich total kranke Beträge, ja. Wenn in Erlangen 3000 Menschen sich Tickets gekauft haben für meine Studentenparty, mal 20 Mark, da waren da 60.000 Mark drin. Für mich war das unglaublich viel Geld. Und ich hatte Respekt davor. Und deswegen ging es einfach nicht. Ich konnte mich da nicht wegschießen. was ich auch bis dahin nie getan habe, weil ich schrecklichen Kopfschmerz davon bekommen habe. Und ich habe es, glaube ich, in meinem Leben 3-4 Mal probiert, mich zu betrinken und fand es nicht lustig. Ich fand es einfach nicht lustig.
Total nachvollziehbar vor dem Mund. Es klingt ein bisschen so, meine Geldgier hat mich clean gehalten, aber ist natürlich völlig überspitzt. Aber letztendlich wolltest du die Dinge richtig machen und hast für dich erkannt, das geht nicht, wenn du dich gehen lässt.
Nee, ich habe, also zumindest, wenn ich diesen Job gemacht habe und diese Veranstaltung gemacht habe, da musste ich auf dem Damm sein, ja. Und dann habe ich auch immer gemerkt, wenn ich an irgendwie, was in den 80ern echt Mode war, Joints zu rauchen, ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen bekommen gegenüber meinem Körper, dass ich angefangen habe, nur noch Freitag einmal zu ziehen, ja. Und dann habe ich aber am Samstag gesagt, okay, Samstag gehört dann der Pflicht, ja. Dann habe ich angefangen, mein Zimmer aufzuräumen, alles zu waschen, Sachen, die ich vorbereiten musste, Steuerberater, alles mögliche, so wirklich bis hin zum Flaschen wegbringen und zum Sport zu gehen und dann noch in die Sauna und nur noch gesund ernähren. Dann war das irgendwann so anstrengend, dass ich gesagt habe, nee, ich zieh nicht, sonst muss ich ja morgen wieder Flaschen wegbringen, mein Bett waschen und so weiter. Also irgendwann war mir dieses ganze Umfeld Drogen zu blöd, war zu anstrengend, weil ich mir dann auch dachte, Drogen sind stärker als ich. Also deswegen heißen die Drogen. Und wenn die mich in irgendwas reinziehen, was ich nicht will, dafür läuft es zu gut, war mein Gedanken immer. Dafür habe ich zu viel Spaß. Ja, irgendwann lernte ich auch die netten Models kennen und so und fand es viel zu spannend, als dass ich dann irgendwie bekifft in der Ecke lieg. Und deswegen habe ich es lieber gelassen.
Zu deinem Werdegang zurückgehend. Du hast dann dich entschieden, nach der BAW Jura zu studieren.
Ja.
Warum denn das zur Hölle?
Es gab so meine Mutter und meinen Vater, die mich so relativ schräg anschauten und sagten, also mein Vater beispielsweise hatte mich besucht bei einem Studentenfest schon. Ich habe so eine riesige Party im Deutschen Museum gemacht. Mhm. Da waren so 2.000-3.000 Menschen, da war auf einmal mein Vater. Und der fand das schon bemerkenswert und meinte aber, das ist schon okay, der hat es schon anerkannt, aber mach doch noch irgendwas Gescheites, ja. Und ich habe dann damals dann auch, meine Mutter war schon ein bisschen Psycho vorbereitet oder hatte es schon studiert und hat mich mal zu einem Freund von ihr, der Psychotherapeut, geschickt, der hieß Jens Korsen, und der schaute mich so an und sagte, du, das hört sich alles total toll an, was du machst, aber versuch noch einen Lappen zu kriegen, weil die Deutschen stehen auf so eine Bescheinigung, ja. Und habe dann gedacht, naja, Jura ist doch toll, weil wenn ich das nächste Mal einen Polizist aufhält, dann weißt du wenigstens, was der dich fragen kann. So aus so einem kleinen anarchischen Ding habe ich dann Jura einfach nachts um 11:30, um 12 war die Frist vorbei, bei der Uni in den Briefkasten noch schnell so eine Bewerbung reingeschmissen. Und habe eigentlich damit gerechnet, dass das nicht funktioniert. Also ich habe dann draufgeschrieben, hey, ich bin von der Bundeswehr ausgemustert, hier ist mein Ausmusterungsbescheid. Und
warum wurdest du ausgemustert?
Weil ich eine Hüftdysplasie, also es lief so, dass ich nach meiner Schule wurde ich dann gemustert. Die haben gesagt, du bist total super, und ich hatte keine Lust drauf. Ich war auf dem Friedensmarsch und 9 Monate irgendwie Maschinenpistolen durch die Gegend tragen, da wäre ich ja von meinen Partys weg gewesen.
Und ein soziales Jahr?
Ja, das hatte ich dann schon, also es lief so, ich ging zur Musterung und da saß eine junge Frau morgens da und sagte, wollen Sie irgendwelche Anträge stellen? Ich, welche Anträge kann ich denn stellen? Zum Beispiel auf Kriegsdienstverweigerung. Ich so, geht das hier? Wirklich, ich war völlig übermüdet, weil ich gehört habe, wenn man völlig fertig dahin geht, dann wird man ausgemustert wegen irgendwie, ich hatte jedenfalls durchgemacht und dachte, mit der Nummer kam ich da raus. Dann hat die gesagt, ja, sie können auf Kriegsdienstverweigerung hier einen Antrag stellen. Habe ich gesagt, okay, wie geht das? Hat die aus einem Block bei sich einen Zettel rausgerissen, hat geschrieben, schreiben Sie hin, hiermit mache ich von meinem Recht auf Kriegsdienstverweigerung Gebrauch, Wolfram, Datum. Das habe ich dann gemacht, dann wurde ich trotzdem gemustert und dann haben die gesagt, ich sei tauglich. Mhm. Und dann hatte ich aber als Kind so 1-2 Unfälle an den Beinen, haben mir gedacht, das haben die gar nicht angeschaut, wie blöd. Habe ich Widerspruch eingelegt, habe einfach nur die Rückseite gelesen, habe mir gedacht, Widerspruch, toll, das mache ich jetzt. so leicht größenwahnsinnig, schon damals leicht angelegt, ich schreibe das einfach mal dahin. Dann haben die mich nochmal kommen lassen und haben das alles nochmal angeschaut. Dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, und bin dann zu einem Anwalt gegangen, den ich über die Avantgarde kennengelernt hatte, und der hat gesagt, du, das kann ich schon machen für dich, kostet 500 Mark. Ich so, ja gut, 500 Mark verdiene ich so also an zwei Abenden als DJ, mach mal. Und dann hat der Widerspruch, also er hat geklagt gegen die Musterung, und dann wurde die Bundeswehr verpflichtet, einen Gutachter einzuschalten, der sich meinen Körper anschaut. Und der wurde in der Nähe von meinem Wohnort ausgesucht. Jetzt muss der geneigte Hörer einfach sich überlegen, aha, da ist ja dann deine Mutter auch, ja?
Ja, war meine, sie das?
Nein, das nicht, aber es wurde ein Arzt in der Nähe von meinem Wohnort festgelegt, der von meiner Mutter quasi abhängig war. Das war ein Orthopäde, der brauchte die Überweisungen von meiner Mutter. Meine Mutter rief den an und sagte, ja, kommt, jetzt kommt mein Sohn zu Ihnen. Und dann schaute der mich an und sagte, ich muss mir gar nichts ausdenken bei Ihnen, Sie haben wirklich eine Hüftfehlstellung. Und ich so, habe ich noch nie gehört. Leider hat mich das jetzt 40 Jahre später ein bisschen eingeholt, und tatsächlich habe ich eine Hüftfehlstellung, was irgendwann bedeutet, dass ich irgendwann mal an der Hüfte was gemacht bekommen muss. Aber ich trainiere ganz brav, dass es nicht kommt. Aber jedenfalls musste ich dann nicht zur Bundeswehr, habe das bei meiner Jura-Bewerbung beigelegt, und die haben sich wahrscheinlich gedacht, ach armer Kerl, hier kriegt einen Studienplatz. Und dann bin ich da reinmarschiert und hatte damals schon immer größer werdende Partys und habe mir als erstes irgendwie jemanden gesucht, der für mich mitschreibt. War so gut wie nie dort, habe versucht, das zu lernen, habe mir dann sehr schnell eine private Nachhilfelehrerin engagiert, weil es war so, dass ich mir gedacht habe, pass auf, wenn die 30 Euro kriegt und ich einmal für Auflegen, einmal eine Nacht auflegen schon 210 Euro, dann kann die ja mal siebenmal Nachhilfe geben. Totaler Quatsch, warum soll ich denn dann in die Uni gehen? Und dann hatte ich sofort die Christine, die mir Jura beigebracht hat, Zivilrecht, Öffrecht, Strafrecht. Und ich war so gut wie nie in der Uni, fand es auch total doof. Aber ich fand das Gebäude schön.
Ja.
Hab mir gedacht, vielleicht muss ich dann mal eine Party machen, was ich dann wirklich 5 Jahre später gemacht habe.
Wie lustig. Und hast du dann erstes, zweites Staatsexamen gemacht?
Also es mögen mir irgendwelche Partymacher von heute oder Geschäftsführer oder Partner nachsehen. Die meisten Leute haben mir geholfen bei den Klausuren und irgendwas. Und ich bin halt in die Klausuren gerade noch so durchgekommen und war dann examensreif nach 4 Jahren oder nach 3 Jahren und habe versucht, da mitzuschreiben. Es war lächerlich. Ich hatte keine Ahnung. Wirklich, ich hatte nichts gelernt, bin da einfach hingegangen, habe irgendwas abgelegt. Ich hatte im Schnitt von einem halben Punkt bei möglichen 18 Punkten von 6 Klausuren, also im Schnitt. Also es war dramatisch. Dann habe ich es nochmal gescheit probiert und dann ein drittes Mal bin ich auch ganz knapp dabei gescheitert, weil ich bis dahin auf einmal, ehrlich gesagt, hatte ich schon meine Firma gegründet. Ich habe im Studium, habe versucht, das zu lernen, habe ein Gesetz gelesen. Und das Gesetz hat mich fasziniert. Es hieß 18 Straßen- und Wegegesetz. Die Überlassung einer Straße oder eines öffentlichen Platzes für private Veranstaltungen. Dann habe ich mir gedacht, da steht Veranstaltungen in der Überschrift. Das probiere ich jetzt. Ich wollte es einfach probieren. Habe mir gedacht, was könnte man machen? Ich habe das gestern im Fernsehen gesehen. Wie hieß das? Kino Open Air, ja? Und dann habe ich den Bürgermeister angeschrieben, ziemlich lächerlich, so, Sie sind Träger der Straßenbaulast und ich würde gerne, das war der junge Ude, und den schrieb ich an und dann hörte ich nach 2 Wochen aus seinem Büro, find mal gut, wollen wir machen. Ich so, ernsthaft? Ich dachte, ich krieg da jetzt irgendwie so ein Bescheid oder eine Postille oder irgendwas mit angebrannten Ecken. Ein Verwaltungsakt oder irgendwas. Und die so, nee, find mal gut, sprechen Sie mit den politischen Gegner, wir finden es gut. Ich so, mit was soll ich sprechen? Dem politischen Gegner? Okay, die CSU. Und dann rief ich da 1-2 Leute bei der CSU an. Dann haben die gesagt, wie viel Geld brauchen Sie? Gar keins? Gibt's hier Geld? Dann haben die gesagt, wenn Sie kein Geld
wollen. Bei wem ruft man denn dann an? Also wusstest du, wer der Ansprechpartner ist? Oder wie findet man das denn heraus, wer der Ansprechpartner ist?
Ich bin dann echt... ins Rathaus gefahren und habe dann geklopft beim Büro und nebenan nach 2-3 Wochen habe gesagt, ich verstehe es nicht. wen soll ich denn jetzt anrufen? Da haben die gesagt, probieren Sie es mal mit dem kulturpolitischen Sprecher der CSU. Ich so, okay, macht Sinn. Wie heißt der? Und ich so wirklich auf Zettel, so Zehetmeier, okay.
Erzählt mal, okay.
Naja, es war der Herr Dr. Forchheimer am Schluss. Und der war, der sah aus wie der junge Wagner und sagte, wenn Sie kein Geld brauchen, finden wir es toll. Machen Sie das. Und ich so, Wahnsinn. Ich habe mit einem echten CSUler gesprochen. Ich war ja geprägt von Stopp Strauß und so. Und ich fand den Typen auf einmal okay. Also der hat nett mit mir geredet. Ein CSUler, der mit mir redet. Also ich.
Aber was hattest du präsentiert? Also du wusstest, du willst ein Kino-Open-Air veranstalten, am Königsplatz dann wahrscheinlich, ja, ne? Das hast du vorgestellt, Udo sagt, ja, kannst du machen. Aber dazu musst du dir ja ein bisschen mehr überlegt haben. Also du musst ja, oder gab es sowas wie ein Konzept? Oder
nein.
Welche Filme, welcher Verleih?
Alles nein. Es war alles, ich hatte ja keine Zeit. Ich musste mich ja aufs Examen vorbereiten. Ja. Es war einfach nur 12 Nadeldrucker, einfach mal hinschreiben. Das wird sich schon finden, dachte ich mir. Ja, und so sagte der, also präsentiert gab's nichts. Ich bin dann zu diesem Herrn Forchheimer ins Rathaus gefahren, gesagt, was haben Sie vor? Ich so, ja, ein Kino-Open-Air. Mehr gab's nicht. Es gab nur diese blöde Idee in meinem Kopf, ja, weil...
Und die haben das gleich verstanden, was du machen willst?
Ja, ja, schon. Haben gesagt, ja, so mit Buden drumherum. Ich so, ja, gute Idee.
Selbstverständlich.
Genau. Und so machte ich das. Und dann haben die gesagt, ja gut, mach. Und dann kam ich in die Behörden, ins KVR, hatte mir vorher alles durchgelesen von den Gesetzen her, aber nicht, was die da von mir wollen. Ja. Und dann haben die gesagt, ja gut, also das Rathaus will's, dann machen sie es. Und dann ist mir allmählich klar geworden, was ich da losgetreten habe. Ja, so, verdammt. Im Moment mal, ich bin 23 Jahre alt, habe keine Mitarbeiter. Was soll ich machen? Ein Open-Air-Kino auf einem Quadratkilometer großen Ding? Um Gottes Willen, es wurde mir auf einmal so klar, in was ich mich da reinmanövriert habe.
Und im nächsten Teil?
Und so stand ich in der Nacht 99-2000 am Siegestor auf einer Bühne. Vor mir waren 90.000 Menschen, bis zum Odeonsplatz wusste ich, waren es circa 300.000 Menschen. Die waren alle friedlich, alle haben gefeiert, aber es war gefährlich.
Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Meyer und Daniel Müller. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Noah Hugo.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.